Herr Jesus Christus, ich bete, dass du zu uns redest, dass du uns aufmunterst, ermunterst, vielleicht auch ermahnst. Amen. Ihr seid das Licht der Welt. Im Advent eine ganz besondere Bedeutung. Wir haben das schon hinreichend beleuchtet, was das heißt in der Bergpredigt. Und jetzt im Advent erleben wir, dass Jesus, oder wir erinnern uns, wir beschäftigen uns damit, dass das Licht in diese Welt kommt. Und er gibt seinen Nachfolgern den umfassenden Auftrag, ebenfalls dieses Licht zu werden. Das sagt Jesus uns, die Sache Jesu weiterzutragen. Also selber dieses Licht auch zu sein. Er hat uns durch die Neugeburt im Glauben zu diesem Licht gemacht. Jeden von euch, der an Christus glaubt. Na, denkst du vielleicht, na, ich bin vielleicht ein kleines Licht, ein großes Licht, keine Ahnung. Du bist ein Licht für Christus. Wir leuchten. Jeder von uns leuchtet. Die Frage, die sich mir stellt, ist eigentlich nur, wie? Du bist immer ein Zeugnis. Egal, ob du von Christus redest oder nicht. Du bist immer ein Zeugnis. An dir können Menschen etwas sehen. Du kannst dich nicht unsichtbar machen. Die Frage ist immer nur, was sehen die Menschen bei mir? Leuchtet bei mir eine lebendige Hoffnung? Ist das irgendwie sichtbar in meinem Leben? Leuchtet in mir die Liebe und die Güte Christi? Leuchtet in mir das Wesen Christi für diese Welt? Was sehen die Menschen durch mich? Jesus und seine Art? Oder spiegelt sich lediglich die Welt in mir? Bin ich nur ein Spiegel von dem, was so gerade passiert? Jesus lehrt in der Bergpredigt sehr, sehr deutlich, wie wir leben können, damit das Licht Jesu und seiner Liebe durch uns zu den Menschen hell leuchtet. Das Herausfordernde dabei ist aber die Tatsache, dass die Werte, die wir für ganz selbstverständlich nehmen, weil sie mehr oder weniger alle sie leben, dass diese Werte von Jesus oft auf den Kopf gestellt werden. Und zwar ganz gehörig. Letztlich entscheidet sich, ob wir wirklich Licht sind in dieser Welt, ob wir Jesu Werte annehmen, sie leben, sie versuchen zu leben. Oder ob wir die Werte, die allgemein üblich sind, einfach so weiterleben, einfach so übernehmen. In dem Teil der Bergpredigt, den wir zurzeit betrachten, nämlich aus Matthäus 6, da beschreibt Jesus zwei Bereiche des Lebens im Glauben. Einmal, da haben wir schon viel drüber gehört, das, was im Verborgenen geschehen soll. Also, was unsere Quelle ist, was nicht öffentlich zu sehen ist und auch nicht öffentlich zu sehen, man sehen muss. Nämlich der Bereich des Gebens, des Betens, des Fastens oder Verzichtens. Und Jesus sagt, mach das in deinem Kämmerlein, zieh dich dafür zurück. Zieh dich aus der Öffentlichkeit zurück dafür. Und der zweite Bereich, den Jesus hier lehrt, beschreibt das sichtbare Leben der Christen in dieser Welt. Für jeden sichtbar in der Öffentlichkeit. Etwas, was gesehen werden soll. Und hier greift Jesus so praktische Dinge wie Umgang mit Geld, Besitz, Essen und Trinken, Kleidung, Ziele für unser Leben und Prioritäten heraus. Das soll man an uns sehen, wie wir damit umgehen. Und genau diese öffentlichen Bereiche machen den Unterschied, ob du Licht in dieser Welt bist oder nicht. Nicht, was du so frommes denkst und redest, sondern wie du ganz praktisch mit den Dingen umgehst. Ob wir in diesen öffentlichen Bereichen Jesu Maßstäbe leben oder nicht, entscheidet, ob wir das Licht sind oder nicht. Aber irgendwie habe ich so den Eindruck, hat sich da in unseren Köpfen, in unserer Gesellschaft irgendwas gedreht. Wir haben die beiden Bereiche vertauscht. Unseren Umgang mit den inneren Glaubensdingen, die stellen wir oft in die Öffentlichkeit. Und der Umgang mit den Dingen, zu denen Jesus sagt, die sollen für andere durchaus ein Beispiel sein, zum Beispiel der Umgang mit unserem Geld und so weiter, die finden im Verborgenen statt. Die nehmen wir ins Verborgene. Es geht doch wohl niemandem etwas an, wie ich mit Geld umgehe. was ich konsumiere, das sieht doch keiner, oder? Das ist doch meine Sache. Und dabei zitieren wir fröhlich Paulus, der ja sagt, es ist uns doch alles erlaubt. Und es geht ja wohl niemandem was an, was ich mache. Das Problem? Die Menschen um uns herum, die nehmen uns unser frommes Reden und unser frommes Beten nicht ab, wenn unser sichtbares Leben nicht die Werte Jesu widerspiegelt, in den ganz praktischen Dingen. Und wir uns eigentlich nicht unterscheiden von denen, die nicht mit Christus leben. Das wird uns zu Recht vorgeworfen und es ist der häufigste Vorwurf, den Christen gemacht wird, nämlich, dass sie das nicht leben, was sie glauben. Momentan bewegt die reiche Welt und auch viele Christen, dass sie ökologisch vertretbar Dinge kaufen. Nachhaltigkeit wird immer lauter zum Thema. Das heißt, wir kaufen beim Bäcker ein Biobrötchen und fahren die 100 Meter zum Bäcker mit dem neuen E-Golf. Super. Wisst ihr, was das Problem ist? Du kannst ruhig den dritten Pullover aus ökologischer Baumwolle und ein Müsli Fairtrade kaufen und du änderst damit auch nichts, wenn du eigentlich nur ein Pullover bräuchtest und eigentlich auch gar kein Müsli willst, sondern doch nur weiter kaufst, weil es mittlerweile Teil deines Lebens geworden ist, zu konsumieren. Dann eben halt mit dem Label ökologisch wertvoll. Im Kindergarten bist du der Held, wenn du mit deinem neuesten E-Bike mit Kinderanhänger für 5.000 Euro vorfährst und obwohl du noch zwei gute funktionsfähige Fahrräder in der Garage stehen hast. Ist das, was Jesus meint, Licht sein? Ich glaube nicht. Ich glaube, Jesus meint etwas ganz anderes. Ich glaube, Jesus würde uns heute raten, hör doch mal auf zu kaufen, was du nicht wirklich brauchst. Und fange vielleicht an, von dem, was über ist, einfach abzugeben, zu teilen. Denen zu geben, die nichts haben. Das, was du an Segen und Reichtum empfangen hast, in Dankbarkeit anzunehmen und an diejenigen weiterzugeben, die diesen Segen nicht haben. Zu verzichten, wo wir nichts brauchen, und teilen, wo wir Überfluss haben. Ich glaube, so werden wir wieder Licht. Verzeiht mir meinen kleinen Ausflug in die Gesellschaftsentwicklung, die ich natürlich auch nur völlig einseitig betrachte. Aber ich möchte mich gern wieder der Bergpredigt zuwenden. Im Folgenden, in Matthäus 6, in den Versen 19 bis 34, stellt Jesus uns in mehreren Bereichen vor Alternativen, die, wenn wir uns für seine Alternative entscheiden, zum Licht für diese Welt uns machen. Die werden dann gesehen und machen Menschen neugierig auf das Licht dieser Welt, nämlich auf Jesus höchstpersönlich. Jesus rät uns, zwischen zwei Dingen immer zu unterscheiden oder zu entscheiden. Zwischen einem irdischen und einem himmlischen Schatz. Zwischen einem Leben im Licht oder einem Leben im Dunkeln. Entscheide dich zwischen Gott oder dem Mammon. Entscheide dich zwischen Sorgen oder Vertrauen. Wenn du Licht sein willst, und ich glaube, das wollen wir, dann brauchen wir hier manchmal klare Entscheidungen. Die erste Entscheidung, um Licht in dieser Welt zu sein. Wo ist dein wirklicher Schatz? Ich lese uns aus Matthäus 6, die Verse 19 bis 21. Häuft in dieser Welt keine Reichtümer an, sagt Jesus. Sie verlieren schnell ihren Wert oder werden gestohlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, die nie ihren Wert verlieren und die kein Dieb mitnehmen kann. Wo nämlich eure Schätze sind, da zieht es euch hin. Wo hinein investierst du? Was meint Jesus mit diesem Vergleich? Privateigentum ist verboten? Nein. Vorsorge treffen ist falsch? Nein. Die guten Gaben, die unser Schöpfer uns gibt, zu genießen, das dürfen wir nicht? Nein, wir dürfen das. Aber zu denken, Die Menge unserer Besitztümer macht unsere Sicherheit und unser Leben in Zukunft aus. Nein, das will Jesus nicht. Das ist falsch. Unser Herz durch Materielles an die Erde zu binden, ist falsch, sagt Jesus. Achtung, denke nicht so schnell, das betrifft mich ja nicht, ich habe ja nicht viel. Ein guter Test, wie sehr du an Irdisches gebunden bist, ist, ob du es verschenken könntest. Weggeben, woran du hängst. Ich habe letztens einer angesprochen wegen einem bestimmten Buch, was ich total liebe. Ich wollte es ihm nicht mitgeben. Ich habe gedacht, nee, das ist mein Buch. Das ist schwierig, das zu kriegen. Das ist mein Lieblingsbuch. Ich habe das schon 5-mal gelesen. Ich lese es wahrscheinlich nie wieder. Aber ich wollte es nicht geben. Da habe ich so gemerkt, es betrifft mich doch, dieses irgendwo an was festhalten. Es ist nicht so einfach. Und ich habe mich echt überwinden müssen, mein Lieblingsbuch zu verschenken. Ich habe es aber wieder. Es gab es antiquarisch im CV, ja. Jesus sagt, dass unser Herz immer unserem Schatz folgt. Sei es zur Erde oder zum Himmel. Bedenke, Hiob sagt, ich bin nackt von meiner Mutter Leibe gekommen und nackt werde ich auch wieder dahin fahren. Das heißt, wir bringen nichts mit und wir nehmen nichts mit. Die Schätze im Himmel dagegen, die sind unvergänglich. Sie sind nicht die Eintrittskarte in den Himmel. Das ist unser Glaube an Jesus und sein Heilswerk. Aber es gibt Dinge, die wir tatsächlich in den Himmel mitnehmen. Und das sehen die Leute auch an uns und durch uns. Zum Beispiel, wenn wir auf Erden es lernen, wie Christus zu handeln. Auch wenn es hier für uns zum Nachteil wird. Wenn wir für den Kollegen Zeit nehmen und für ihn beten und die Bürotür offen lassen. Und vielleicht 5 Kollegen da vorbeigehen und sagen, der hat einen Vogel. Aber für den Kollegen, wo du gebetet hast, hat es den Unterschied gemacht. Auf Erden wie Christus handeln. Auch wenn es uns hier zum Nachteil wird, ist ein Schatz im Himmel, der dir nie wieder abgenommen wird. Da, wo wir Schritte im Glauben wagen, im Glauben wachsen, dahinter fallen wir nicht zurück. Wenn du manchmal vor einer Glaubensentscheidung stehst, mache ich das jetzt, nehme ich das jetzt, was ich da gelesen habe, und mach's. Das sind diese Schätze im Himmel, die wir sammeln. Wo wir uneigennützig im Auftrag Jesu anderen Gutes tun, das macht uns reich im Himmel. Ja, und selbst mit unserem Geld können wir das so machen. Geld in das Reich Gottes investieren, das heißt Geld für das Reich Gottes abgeben. Als Geldanlage mit ewiger Dividende. Ich habe in meinem Leben gelernt, immer wieder Geld auch in Werke zu geben. Jetzt um die Zeit kriegen wir ja ganz viele Briefe zu Hause. Wahrscheinlich geht es euch genauso wie mir, wo jedes Werk irgendwo auch über die finanzielle Not klagt. Und ich habe mich oft, habe ich so den Impuls gehabt, gib. Gib da, wo du es für richtig hältst, wo du das einfach kannst. Ich habe oft Geld für das Reich Gottes abgegeben und es hat mir nie gefehlt. Und irgendwann kam ich mal auf die schlaue Idee, ich habe ein paar Euro gespart, jetzt leg die mal vernünftig an, in Aktienfonds. Ich habe das ganze Geld verloren, ich habe nur ein paar Euro gehabt am Schluss. Habe ich gedacht, ist doch Käse. Ich sage nicht, dass Sparen falsch ist, bitte, versteht mich nicht falsch, aber die Priorität ist oft falsch. Und da ist auch noch kein Segen drauf. Investiere in den Himmel, das bleibt. Mach dir Gedanken, mit dem, was du hast, umzugehen. Frag Jesus, wie gehe ich damit um? Das Zweite, um Licht in dieser Welt zu sein, eine zweite Entscheidung, die Jesus von uns fordert, ist die Frage, Licht oder Finsternis? Ich lese weiter aus Matthäus Evangelium, Kapitel 6, die Verse 22 bis 23. Das Auge gibt dir Licht. Wenn deine Augen klar sehen, wirst du dich überall sicher bewegen können. Wenn du nun schlecht siehst, tappst du unsicher herum. Hast du aber Gott aus den Augen verloren, wie schrecklich wird dann deine Finsternis sein. Das alles, was ich tue, was der Leib tut, das hängt davon ab, ob ich sehen kann. Ob wir laufen, ob ich hier rumspringe, ob ich Auto fahre, ob ich koche, ob ich male, ob ich bastle oder keine Ahnung. Das Auge letztendlich erleuchtet quasi, was der Körper durch seine Hände und Füße tut. Es ist ganz schwierig, das ohne Auge zu tun. Jesus sagt, wenn dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn dein Auge aber böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Auf was schaust du? Auf das, was Gott tut oder was Gott tun will? Oder auf das, was Menschen tun oder wollen oder gut finden? Was Jesus hier sagt, ist ja metaphorisch gemeint. In der Bibel steht das Auge nicht selten für das Herz. Sein Herz auf etwas zu richten oder etwas mit seinem Herzen zu suchen, kann man quasi synonym dazu sehen. Das, was du suchst, wird dich auch bestimmen. Im Psalm 119 heißt es, ich suche dich von ganzem Herzen. Darum öffne mir die Augen, bittet der Beter, dass ich auch dich sehe und wende meine Augen von dem ab, was nicht von dir ist. Es ist entscheidend, ob dein Herz bei Gott ist, ob ich dann auch die richtigen Entscheidungen treffe. Ich glaube, jeder hat es schon mal erlebt, wenn du Entscheidungen triffst und du bist nicht bei Gott, meistens sind das die Entscheidungen, die du hinterher bereust, die dir nicht gut getan haben. Ziemlich am Anfang meines Glaubenslebens, ich war vielleicht ein Jahr oder zwei Jahre gläubig, ich hatte noch einen Beruf, der in eine ganz andere Richtung ging. Ich war noch Berufssoldat. Und ich wollte eine Entscheidung treffen. Wie gehst du weiter? Und irgendwie hatte ich das noch nicht am Schirm, wirklich Lebensentscheidungen auch im Gebet zu begleiten. Irgendwie war das so, Gebet war für mich so, lass es mir gut gehen diesen Tag, meine Probleme, tralala, hopsasa und fertig. Irgendwie habe ich noch nicht gelernt zu hören, was Gott sagt, wie ist mein Plan für wie ist sein Plan für mein Leben? Wirklich zu fragen und das auch mal auszuhalten, nicht gleich die Antwort zu haben. Und jedenfalls kam so der Gedanke mir auf, als Christ ist es gut, irgendwas Soziales zu machen und ich werde krankengelassen. Coole Sache, eine Entscheidung, die wollte ich treffen. Und irgendeiner hat mir mal erzählt, ich glaube durch eine Predigt oder irgendwas, kam doch tatsächlich auf die Idee und hat gesagt, aber du musst auch vorher beten, wenn du solche Entscheidungen triffst. Und wirklich Gott fragen. Das ist mir hängen geblieben. Ja, ich habe Gott gefragt. Und Gott hat Nein gesagt. Gott hat Nein gesagt. Und hat mich einen anderen Weg geführt. Und je näher ich bei Gott war, je klarer wurden auch meine Entscheidungen. Und je weiter ich weg war von Gott, je unklarer waren die Entscheidungen. Ist dein Auge klar auf Gottes, auf Jesu Willen gerichtet? Fragst du danach, was Gottes Wille in deinem Leben ist? Dann werden deine Entscheidungen anders sein, als wenn du das nicht tust. Und das sieht die Welt, das sehen Menschen, wie du Entscheidungen triffst. Bist du weit weg von Gott, dann werden deine Entscheidungen auch von Gott wegführen. Das ist in allen Bereichen deines Lebens das Gleiche. Selbst in puncto Konsum, selbst in puncto Partnerschaft oder sonst wo. Wenn dein Auge, dein Herz klar auf Gott gerichtet ist, dann kannst du auch Menschen klar anschauen, weil du nichts mehr verbergen musst, weil nichts parallel läuft, weil du nichts im Geheimen tust. Im Eheseminar haben wir das oft erlebt. Da kann ein Partner seinen Ehepartner nicht mehr anschauen, weil er eigentlich auch von Gott weggegangen ist. Und es hat sich erst dann geändert, wenn er klar zu Gott gegangen ist und wieder klar nach seinem Willen fragt. Und dann wurde auch die Beziehung geheilt. Und ich habe dann oft auch erlebt, dass auch dann, selbst Ehen, die ziemlich erloschen waren, Beziehungen, die ziemlich erloschen waren, dass dann man plötzlich den Partner mit anderen Augen sieht und wieder viel attraktiver sieht. Schau ganz klar auf Gott und nicht auf das, was dir die Welt sagt. Und Jesus wird durch dich leuchten, für alle sichtbar. Dritte Entscheidung. Ich lese Matthäus 6, Vers 24. Niemand kann gleichzeitig zwei Herren dienen. Wer dem einen richtig dienen will, wird sich um die Wünsche des anderen nicht kümmern können. Genauso wenig könnt ihr zur selben Zeit für Gott und das Geld leben. Gott an die erste Stelle. Das sagt sich so leicht. Aber Jesus sagt, niemand kann zwei Herren dienen, egal wie der andere Herr neben Gott heißen mag. Jesaja sagt, ich, der Herr, das ist mein Name. Ich will meine Ehre keinem anderen geben, sagt er hier über Gott. Gott will, dass seine Ehre keinem anderen gegeben wird. Wer seine Loyalität zwischen ihm und anderen Instanzen aufteilt, hat sich in der Regel gegen Gott entschieden. Und es geht so schnell, dass du die Prioritäten als Kind Gottes falsch setzt. Und komisch, die Welt sieht das sofort. Und die wirft uns das als Kinder Gottes auch ständig vor. Ihr lebt doch nicht, was ihr sagt. Weil wir oft zwei Dingen dienen. Und das ist das Problem. Wir teilen uns auf. Worum geht es dir eigentlich bei dem, was du tust? Um dich und deine Ziele, dein Image? Oder um Gottes Ziele für dich und dein Leben? Nur Gottes Wille, das klingt irgendwie nicht gut für uns, weil wir befürchten, wenn wir lediglich Gottes Ziele für unser Leben suchen, dann kommen wir zu kurz. Dann bleibt uns nichts anderes übrig. Das war so die Hauptbefürchtung auf der Bibelschule. Dann bleibt dir nichts anderes übrig, als bettelarmer Missionar im Urwald von irgendwelchen Wurzeln und Würmern zu leben und nackend zwischen den Urvölkern von Jesus zu erzählen. Will ich euch sagen, das ist völliger Blödsinn. Das will Gott gar nicht von uns. Das will er vielleicht von einem von uns. Hat eine Berufung in die Mission. Wenn Gott das wirklich für dich will, dann ist das für dich auch kein Albtraum, sondern ein Segen. Meine Schwägerin war für 11 Jahre im Tschad in einem ganz armen Gebiet. Und die hat mir Stories erzählt, was sie essen musste. Da gruselt's mir. Ihr kräftigstes Gebet war, Herr, ich bring's runter und du hältst es unten. Aber sie hat darunter nicht gelitten. Sie war da liebend gerne und sie vermisst es heute noch. Sie hat dort zu Menschen Bezüge gefunden im Tschad, wo sie hier nicht hatte. Und sie konnte Kindern helfen, die sonst verloren gegangen wären. Die wären wahrscheinlich gestorben. Sie ist Kinderkrankenschwester. Und das war ihre Leidenschaft, ihre Sehnsucht. Und das war keine schlimme Sache. Gottes Wille ist nicht, dass du dich quälst und dass du alles verzichtest in deinem Leben, dass nichts mehr da ist und du nur noch in grauem Tuch rumläufst und alle sehen können, wie fromm du bist. Das ist nicht der Plan Gottes für dein Leben. Gottes Wille ist etwas völlig anderes für dich. Gott hat einen Plan für dein Leben und sein Plan ist, dass du garantiert in Ewigkeit mit ihm zusammenbleibst und du allen Segen empfangen kannst, den er für dich im Jetzt und für die Zukunft bereithält. Dass nichts von dem, was er für dich bereithält, verloren geht, weil du dich aufteilst, weil du dich zerteilst und Dingen folgst, die dir aus Gottes Sicht schaden oder schlimmer noch, dich von ihm trennen. Deshalb will Gott, dass du ihn an die erste Stelle setzt, damit du gesegnet bist und bleibst. Du kannst nicht all das Gute von ihm empfangen, wenn du dich auf der anderen Seite von ihm wegdrehst und deinen eigenen Dingen nachläufst. Entscheide dich, Gott zu dienen und nicht deinen Vorstellungen und nur deinen Zielen. Es wird dir besser dabei gehen und manche Enttäuschung bleibt dir erspart. Um wirklich ein Licht zu sein, dann entscheide dich doch, dem Herrn zu folgen und frage ihn immer wieder, wo und wie du ihm folgen kannst. Letztens haben meine Frau und ich gebetet, was wir uns zu Weihnachten schenken. Das denkt ihr alle, der ist bekloppt. Sowas, das weiß man doch, oder? gibt auch Wunschzettel oder irgendwas. Nein, wir haben tatsächlich das Experiment gewagt und haben gesagt, wir beten darum. Wir haben miteinander gebetet, was wir uns dieses Jahr schenken. Möchtet ihr wissen, was? Ihr guckt alle sehr erwartungsvoll. Ein Kanu. Und das hat uns der Herr gesagt. Boah, jetzt trägt er aber wirklich dick auf, ne? Aber es ist das, was der Herr will. Warum? Weil wir haben den Herrn gefragt, was uns gut tut. Wir haben festgestellt, wir haben uns ein paar Mal jetzt im Sommer ein Kanu geliehen und sind da auf dem Kanal rumgepaddelt. Der eine oder andere hat uns sogar dabei gesehen. Und das waren die besten Zeiten des Sommers. Weil wir hatten Zeit, keine Störung. Wir konnten unheimlich toll miteinander reden und total entspannen. Ich kann nur auf dem Wasser, und meiner Frau geht's ähnlich, auf dem Wasser am besten entspannen. Und deshalb hat Gott tatsächlich den Plan für mein Leben, damit unsere Ehe gesegnet ist, kauft euch doch ein Kanu. Sogar das Geld haben wir dafür gekriegt. Ist doch schön. Wir können Gott an die erste Stelle setzen. Und es ist nicht unser Schaden. Es ist nicht dieser Krampf, dass ich irgendwo in die Mission muss und Würmer essen muss. Das ist doch Quatsch. Ein Auto. Wer betet, wenn er ein Auto braucht? Ich habe das mal irgendwo in irgendeinem Hauskreis erzählt. Die haben mich auch alle ganz groß angeguckt. Frage ich Gott? Oder ich gucke aufs Konto, was geht, und kaufe mir halt eins. Ich glaube, ich habe immer die Autos bekommen, die Gott für mich hatte. Ob das ein Opel war oder ein Golf. Es war immer so, dass die Autos eine Weile gehalten haben. Vor allen Dingen, dass sie mich finanziell nie reingeritten haben, dass ich dann irgendwie zu viel Geld da rein investiere, was ich nicht hatte. Seit 20 Jahren träume ich von einem Defender. Und jedes Mal, wenn ich ein Auto brauche, denken auch viele, was ist das für ein komisches Auto, so ein alter Jeep, aber ich finde den cool. Aber die sind so, so schweineteuer. Also wenn du da gebraucht was haben willst, da legst du Wahnsinnsgeld, da kriegst du richtig super neue Autos für. Und also wild. Und irgendwie habe ich immer so dem Herrn gesagt, ich hätte gerne einen Defender. Es ist immer anders geworden. Es ist nicht schlimm. Ich hätte mir schon längst einen Defender kaufen können, weil wenn ich ihn finanziert hätte. Wollte ich aber nicht. Und ich glaube, zu lernen, mit Gott diese Dinge zu besprechen, das ist sehr individuell. Das ist nicht meine Lehre, dass ich sage, du musst das genauso machen. Aber fang an, in deinen Alltagsfragen Gott zu fragen. Und es wird zum Segen. Schau auf ihn. Versuche, seinen Willen für dein Leben zu erkennen, auch in diesen Alltagsdingen. Weil es wird dich verändern. Und es wird dir zum Segen werden. Entscheide dich für allem nicht für den Mammon. Denn dann gibt es noch ein größeres Problem. Nämlich, dass wir dann auch nicht glauben, dass Gott für uns sorgen wird, obwohl er es doch verspricht. Jetzt komme ich zu meinem letzten Punkt, zur vierten Entscheidung. Hör endlich auf zu sorgen. Und ich lese uns noch einen längeren Abschnitt aus Matthäus 6. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Lebensunterhalt, um Essen, Trinken und Kleidung. Leben bedeutet mehr als nur Essen und Trinken. Und der Mensch ist mehr als seine Kleidung. Seht euch die Vögel an, sie säen nichts, sie ernten nicht und sammeln auch keine Vorräte. Euer Vater im Himmel versorgt sie aber dennoch. Meint ihr nicht, dass er sich um euch noch viel mehr kümmert? Und wenn ihr euch noch so viel sorgt, könnt ihr doch euer Leben auch nicht um einen Augenblick verlängern. Deshalb macht ihr euch so viele Sorgen um Kleidung. Seht euch die Blumen auf den Wiesen an. Sie arbeiten nicht und kümmern sich auch nicht um ihre Kleidung. Doch selbst König Salomo in seiner ganzen Herrlichkeit war lange nicht so prächtig gekleidet wie irgendeiner dieser Blumen. Wenn aber Gott sogar das Gras so schön wachsen lässt, das heute auf der Wiese grünt und morgen vielleicht schon verbrannt wird, meint ihr, dass er euch dann vergessen würde? Vertraut ihr Gott so wenig? Hört also auf, voller Sorgen zu denken, werden wir genug zu essen haben? Und was werden wir trinken? Was sollen wir anziehen? Wollt ihr denn leben wie Menschen, die Gott nicht kennen und sich nur mit diesen Dingen beschäftigen? Euer Vater im Himmel weiß ganz genau, was ihr alles braucht. Gebt nur Gott und seiner Sache den ersten Platz in eurem Leben. So wird er auch euch alles geben, was ihr nötig habt. Deshalb habt keine Angst vor der Zukunft. Es ist doch genug, wenn jeder Tag seine eigenen Lasten hat. Gott wird auch morgen für euch sorgen. Das ist meine Lieblingsstelle in der Bergpredigt. Sorgt nicht. Gott sorgt für dich. Wir sind nicht für Sorgen geschaffen übrigens und halten doch immer dran fest. Jesus will das nicht, dass wir uns damit kaputt machen. Du bist kein Licht für die Welt, wenn du ständig sorgst. Du bist ein Zeichen der Hoffnungslosigkeit, wenn du immer nur um deine Sorgen eierst. Und mal ehrlich, haben deine Sorgen jemals irgendetwas verändert? Es gibt Dinge in unserem Leben, viele Dinge, die beunruhigen uns, die sorgen uns. Aber bewirken diese Sorgen irgendwas zur Verbesserung? Nein. Sie rauben dir die Kraft, die ziehen dich runter, die nehmen dir den Mut und die trüben dir den Blick. Und deshalb verbietet Jesus Sorgen sehr direkt. Interessant, wie das hier grammatisch ausgedrückt ist. Nämlich, wenn man das ganz genau übersetzen würde, würde das heißen, mach dir grundsätzlich keine Sorgen. Nie und nirgends. Puh. Sehr klar und ohne Interpretationsspielraum. Und die erste Begründung, die Jesus dafür liefert, warum wir nicht sorgen sollen, ist so simpel wie auch nachvollziehbar. Menschen, die Gott zum Vater haben, werden von Gott auch versorgt. Punkt. An den Vögeln und Pflanzen schaut es euch ab, sagt Jesus. Schließlich seid ihr doch viel mehr und wertvoller als sie. Sorgen verlängern dein Leben um keinen Millimeter. Im Gegenteil, sie rauben dir die Lebensqualität ohne Ende und das nicht nur dir. Es ist nicht schön, mit Menschen immer zusammen sein, die sich ständig sorgen. Und Jesus gibt noch eine zweite Begründung. Er sagt nicht einfach, Schluss mit den Sorgen. Wie kommt ihr überhaupt dazu zu sorgen? Geht doch gar nicht. Nein, er sagt vielmehr, her mit euren Sorgen. Ich kümmere mich jetzt darum. Dein Vater im Himmel, der weiß, was du brauchst. Hat er dich je hängen lassen? Mich nie. Und er sagt, bring deine Sorgen mir. Er sagt nicht, sorg einfach nicht, sondern ganz konkret, bring deine Sorgen mir. Bring die Ängste, die dich quälen, mir. Bring mir die Zweifel, die dich umtreiben. Sprich sie aus. Und ich will sie zur Chefsache machen und kümmere mich darum jeden Tag. Überlasst all eure Sorgen Gott, denn er sorgt sich um alles, was euch betrifft, sagt der Apostel Petrus. Und wörtlich heißt es, werft eure Sorgen auf Gott. Ich habe früher viel Leichtathletik gemacht, fand ich toll bei der Bundeswehr, war ein toller Sport. Unter anderem auch mein Sohn, und das habe ich dann vorher, viele Jahre früher auch gemacht, Hammerwerfen. Hammerwerfen ist auch eine coole Sache. Stehst in so einem Käfig, hast du eine Kugel an der Schnur und dann, das Geheimnis ist, du musst die loslassen. Sonst drehst du dich doof. Und dann knallt die, wenn du das nicht richtig machst, dann knallt die da irgendwo rein. In so ein Gitter, in so ein Käfig rein. Macht einen Mordsgeschepper, aber ungültiger Versuch, bringt gar nichts. Also das Geheimnis, du musst wirklich lernen, das Ding richtig loszulassen. Und dann fliegt das. Dann fliegt das richtig weit. Oder ein Diskus, den musst du auch loslassen, sonst drehst du dich nur. Schönes Bild, fand ich. Leider hängen wir unsere Sorgen an ein Gummiband, dass sie wieder zu uns zurückkommen. Selbst wenn wir sie manchmal ein bisschen so loslassen, so ein bisschen. Und dann hängt so ein Gummiband, sind sie wieder da. Sie kommen immer wieder zurück. Aber wenn ich das mache, dann halte ich mich oder andere Menschen für vertrauenswürdiger als Gott. Das drücke ich damit aus. Ich glaube nicht, dass Gott das machen kann. Ich sorge mich lieber weiter. Was Gott sagt, liebe Geschwister, und was er verspricht, ist gut. Und hör auf, dir ständig Gedanken zu machen und zu fragen, ob er es denn auch wirklich tut. In Gott ist kein Falsch, keine Lüge. Wir dürfen Gott nicht einem Menschen gleichsetzen, der sich mal entscheidet, wie das Wetter heute ist, dann mache ich das, und wenn es heute schlecht ist, mache ich es lieber nicht. So ist Gott nicht. Sorgen zu haben, ist noch nicht das Problem. Aber an den Sorgen festzuhalten, ihnen Raum und Einfluss zu geben, immer mehr Raum und Einfluss zu geben, das lässt meinen Glauben verkümmern. Entziehen meinem Leben das Vertrauen in Gottes Möglichkeiten. Sorgen ist so zu tun, als wäre Gott nicht da. Deshalb rät Jesus ganz praktisch. Es ist ausreichend, jeden einzelnen Tag für sich zu nehmen und die Sorgen zu Jesus hinzuwerfen und das Gummiband durchzuschneiden. Und das immer wieder. Gestern ist vorbei, morgen ist noch nicht da und heute hilft der Herr. Jesus lädt mich ganz bewusst ein, im Heute zu leben. Für mein täglich Brot zu bitten, für das, was ich heute brauche und nicht zu sorgen. Und Jesus sagt abschließend, und dann setzt die richtigen Prioritäten. Genau so setzt du auch die richtigen Prioritäten. Nämlich, damit machst du das Reich Gottes zu deinem wichtigsten Anliegen, indem du fragst nach seinem Plan, indem du dich entscheidest, ob du im Licht bist oder im Dunkeln bist, ob du seine Gegenwart suchst oder nicht. Das sichtbar zu leben, du glaubst nicht, was für ein helles Licht du bist. Ich habe einen guten Freund, der ist Inder. Und er hat ganz viel Verfolgung in seinem Leben erlebt. Er ist von seiner Familie geächtet worden, weil er aus dem islamischen Kontext kommt. Sein Vater hat zu ihm gesagt, du bist nicht mehr mein Sohn. Aber er hat Jesus Christus von Herzen lieb. Und er hat immer wieder, und da war er mir ein großes Vorbild, immer wieder, sein Spruch war immer wieder, lass uns beten, der Herr wird es schon machen. Man kann manchmal denken, ja, das ist unverantwortlich. Nein, der hat das verantwortlich getan. Der ist sehr schlimm krank geworden, hat eine ganz schwere, ja, so eine Art Krebserkrankung gehabt. Er hat gesagt, wir beten zum Herrn und er wird es gut machen. Und so ist er da durchgegangen und der Herr hat ihn wirklich bewahrt. Er hatte ganz oft finanziell richtig schwierige Situationen. Lass uns beten, der Herr wird es schon gut machen. Das war sein Vertrauen, das war unerschütterlich. Und ich glaube, wir können das lernen. Wir können uns entscheiden. Und dann sind wir dieses Licht, von dem Jesus sagt, ihr seid das Licht. Lass uns selber Licht sein für Gott. Das ist für mich Advent. Ich bete. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du ja in deinem Wort manchmal schon ganz schön unser Denken und Handeln ankratzt. Aber du gibst immer auch einen Weg, wie wir mit Dingen umgehen dürfen, Herr. Und du entlastet uns. Du kommst nicht mit der Keule und sagst, oh, ihr geht alle verloren, ihr seid alle krank und alles schlimm, sondern er sagt, vertrau mir doch, mach's. Herr Jesus, und ich bete, dass wir lernen, dir zu vertrauen, dass wir lernen, nach deinem Willen zu fragen, weil wir erwarten, dass dein Wille gut ist, weil wir erwarten, dass dein Segen reich ist, weil wir erwarten, dass du in unser Leben uns gute Entscheidungen treffen lässt, die uns den Segen erhalten. Herr Jesus, ich bete, dass wir Licht sind, dass die Welt an uns sehen kann, wie großartig du bist. Amen.